SWR 2 aktuell.
Mit Jenny Bein. Guten Tag. Und das sind unsere Themen. Der Raketeneinschlag in Polen wirbelt den G20-Gipfelabschluss durcheinander. Wir schauen auf den letzten Gipfeltag. Auch die NATO beschäftigt sich natürlich mit Polen. Wir sprechen mit unserem Brüssel-Korrespondenten über die neuesten Entwicklungen und Reaktionen. Und dann war da noch Trump. Der Ex-US-Präsident hat seine erneute Kandidatur für 2024 angekündigt. Ob er sich und seiner republikanischen Partei damit einen Gefallen tut, besprechen wir mit einem Politikwissenschaftler. Das und mehr gibt es hier in der nächsten halben Stunde. Schön, dass Sie dabei sind. Für einen kurzen Moment schien die Welt in der vergangenen Nacht vor einem deutlich größeren Krieg zu stehen, als wir ihn gerade in der Ukraine haben. Eine Rakete russischen Fabrikats war in Polen eingeschlagen und tötete zwei Menschen. Da lag der erste Schluss nahe, dass sie aus Russland abgefeuert wurde. Und das wäre ein Angriff auf ein NATO-Land, der NATO-Bündnisfall würde greifen und die anderen NATO-Länder müssten das angegriffene Land unterstützen. Aber inzwischen stellt sich die Lage etwas anders dar. Die Hinweise verdichten sich, dass die Rakete von ukrainischer Seite abgefeuert wurde, um wiederum einen russischen Raketenangriff abzuwehren. Über die polnischen Reaktionen und die Lage am Tag danach berichtet Martin Adam aus Warschau.
Ein Detonationskrater im Erdboden. Daneben liegt ein zerstörter Traktor auf der Seite. Videos, die in den sozialen Medien kursieren, zeigen eine große Rauchwolke, mutmaßlich nach der Explosion der Rakete. Zwei Menschen sind gestorben. Der Krieg ist für Polen seit Dienstagnachmittag noch einmal deutlich näher gekommen. Schon früher waren Raketen nur knapp hinter der polnisch-ukrainischen Grenze eingeschlagen. Dass sie eines Tages, absichtlich oder nicht, auch polnisches Staatsgebiet und damit NATO-Territorium treffen könnten, hatten viele Menschen in Polen befürchtet, auch wegen einer möglicherweise bewaffneten Antwort der NATO. Von Eskalation will in der polnischen Regierung jedoch erstmal niemand etwas hören. Nach einer Krisensitzung tritt Premierminister Mateusz Morawiecki kurz nach Mitternacht vor die Kameras. Ich appelliere an alle Polen, Ruhe zu bewahren. Lassen Sie uns bedacht vorgehen. Wir dürfen uns nicht manipulieren lassen. Ich appelliere auch an alle Politiker, Zurückhaltung und Verantwortung zu zeigen. Wir müssen in diesem schwierigen Moment Einheit zeigen. Beim Treffen des Nationalen Sicherheitsrates am Mittwoch soll dann auch die Opposition eingeladen sein. Präsident Andrzej Duda telefoniert in der Nacht nacheinander mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky und US-Präsident Joe Biden. Auch Olaf Scholz ist in der Nacht noch am Hörer, aber da sind die wichtigsten Entscheidungen in Polen schon getroffen. Drei Botschaften hat Warschau in dieser Nacht. Erstens, Ruhe bewahren, bloß nicht durch voreilige Worte eskalieren. Zweitens, die Lage ist ernst, aber im Griff. Teile des Militärs werden in Bereitschaft versetzt, die Luftraumüberwachung intensiviert. Der Vorschlag aus Lettland, gegebenenfalls NATO-Luftabwehrsysteme in Polen zu installieren, bleibt aber vorerst unkommentiert. Und drittens, Polen ist nicht allein. Andrzej Duda beteuert noch in der Nacht: Unsere Flugzeuge sind am polnischen Himmel, unterstützt durch die Flugzeuge der Alliierten bei der Aufgabe, diesen Himmel zu bewachen. Ich will betonen, dass wir ruhig und bedacht vorgehen. Polnische Soldaten sind vor Ort, unsere Verbündeten unterstützen uns und sie haben bekräftigt, dass sie absolut zu ihren Verpflichtungen stehen. Es sind die Daten aus einem dieser Flugzeuge, einer NATO-Maschine, die sich zum Zeitpunkt des Einschlags im polnischen Luftraum befand, auf die sich am frühen Morgen US-Offizielle berufen. Das Flugzeug habe die Flugbahn der Rakete zurückverfolgen können. Vieles deute auf eine Luftabwehrrakete aus der Ukraine hin. Das polnische Außenministerium hatte zuvor von einer Rakete aus russischer Produktion gesprochen. Dass Russland sie abgefeuert haben könnte, hatte US-Präsident Joe Biden aber schon früh als unwahrscheinlich bezeichnet. Und auch Moskau dementiert. Medien berichten, der russische Botschafter in Polen sei noch in der Nacht ins Außenministerium bestellt worden, sei allerdings wortlos und ohne Handschlag wieder gegangen.
Der Bericht von Martin Adam aus Warschau. Die aktuelle Entwicklung in der Ukraine und Polen war natürlich auch Thema beim G20-Gipfel auf Bali. Von dort berichtet Imke Köhler.
Der Raketeneinschlag in Polen hat den Abschlusstag des G20-Gipfels komplett überschattet. Gleich am Morgen gab es eine Krisensitzung, initiiert von US-Präsident Biden. Vertreter von G7, NATO und EU kamen zusammen, um über den Vorfall zu sprechen. Biden äußerte allerdings Zweifel daran, dass es sich um eine von Russland abgefeuerte Rakete gehandelt habe. Es gibt Hinweise, dass das Geschoss eine Flugabwehrrakete der Ukraine war. Dies soll nun genau untersucht werden. Für Empörung sorgte, dass Russland die Ukraine gestern massiv beschossen hat. Präsident Biden: In dem Moment, wo die Welt zum G20-Gipfel zusammengekommen ist, um auf Deeskalation zu dringen, setzt Russland seine Eskalation in der Ukraine fort. Während wir uns treffen. Die Teilnehmer des Krisengesprächs verurteilten die russischen Raketenangriffe als barbarisch. Russlands Präsident Putin setzt seinen Krieg also fort. Daran hat der G20-Gipfel nichts geändert. Dennoch spricht Bundeskanzler Scholz im Hinblick auf die gemeinsame Abschlusserklärung von einem außerordentlich erfolgreichen Gipfel.
Es ist gut, dass hier klare Worte gefunden worden sind zu dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Dass klargestellt worden ist, dass der Einsatz von Atomwaffen keine Eskalation die in diesem Krieg akzeptiert werden kann, dass das eine rote Linie darstellt, die alle gezogen haben und die hier noch einmal ganz kräftig ausgemalt wurde.
Die deutlichen Worte wären ohne die Unterstützung von Ländern wie Indien und Südafrika nicht möglich gewesen, sagte Scholz. Diese Länder hatten sich bisher nicht gegen Russland gestellt. Die gemeinsame Abschlusserklärung dokumentiert dem Kanzler zufolge, dass Russland keine starken Bündnispartner mehr hat.
Imke Köhler über den letzten Tag des G20-Gipfels, der natürlich ganz im Zeichen des Raketeneinschlags in Polen und der anhaltenden russischen Angriffe auf die Ukraine steht. Und damit haben sich heute Vormittag auch die NATO-Botschafter in Brüssel beschäftigt. Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit unserem Brüssel-Korrespondenten Stefan Überbach gesprochen. Herr Überbach, wie hat die NATO auf den Raketeneinschlag bisher reagiert? Was ist da der aktuelle Stand?
Im Moment sitzen die NATO-Botschafter hier im Hauptquartier in Brüssel zusammen. Generalsekretär Jens Stoltenberg hat zu einer sogenannten Dringlichkeitssitzung eingeladen. Man könnte es wahrscheinlich auch ein Krisentreffen nennen. Es geht darum, wie Stoltenberg sagt, den tragischen Vorfall in Polen zu besprechen. Es ist von einer Explosion die Rede, aber ausdrücklich nicht von einem Raketenangriff. Da hört man, denke ich, sehr deutlich raus, dass hier sehr bewusst, sehr vorsichtig formuliert wird, um nicht weiteres Öl ins Feuer zu gießen. Es wird nachher eine kurze Pressekonferenz mit Jens Stoltenberg geben, dann sehen wir weiter. Aber ich denke, wir können im Moment schon davon ausgehen, dass bei den Beratungen heute darüber gesprochen wird, ob und wie die NATO den Luftraum im Osten des Bündnisgebietes besser verteidigen kann. Und es wird um die Frage gehen, ob Polen den sogenannten Artikel 4 der NATO ausrufen wird und das Bündnis um Unterstützung bitten wird. Artikel 4 bedeutet, dass wenn ein Bündnisland seine Sicherheit bedroht sieht, es sich mit den anderen zusammensetzt und konsultiert und eng austauscht, welche nächsten Schritte erfolgen sollen. Es ist noch nicht eine Vorstufe, noch längst nicht eine Vorstufe zum Artikel 5 zur Beistandsverpflichtung. Es geht zunächst mal um den Austausch von Informationen.
Bisher hat die ukrainische Seite noch nicht offiziell gesagt, ja, wir waren das, wir haben die Rakete abgefeuert. Ist das denn wirklich noch so unklar?
Also auch hier, denke ich, muss man vorsichtig formulieren, es scheinen sich die Erkenntnisse zu verdichten, wonach die Rakete tatsächlich nicht aus Russland abgefeuert worden ist, dass es kein gezielter Angriff auf dieses polnische Dorf an der Grenze zur Ukraine war, sondern dass es sich womöglich um eine ukrainische Luftabwehrrakete handelt, mit der eigentlich ein Marschflugkörper aus Russland abgeschossen werden sollte, die dann aber womöglich fehlgeleitet wurde. Ich denke, eins ist klar, auch wenn es im Moment eher danach aussieht, als ob es kein gezielter Angriff gewesen ist, die Lage ist doch sehr, sehr angespannt.
Falls es am Ende wirklich ein ukrainisches Versehen war, da tut sich das Land doch keinen Gefallen mit, wenn es das Ganze jetzt weiterhin leugnet oder auch nicht bereit ist, irgendwas zuzugeben, anstatt sich zum Beispiel bei Polen zu entschuldigen, oder?
Wenn es tatsächlich so gewesen sein sollte, dann wäre es, denke ich, natürlich besser, mit offenen Karten zu spielen. Aber ich denke, da auch müssen wir auch an dieser Stelle größte Vorsicht walten lassen, abwarten, bis klar ist, was wirklich stattgefunden hat. Ob es womöglich ein Unfall war, eine fehlgeleitete Luftabwehrrakete oder etwas Ähnliches. Die Untersuchungen sind noch in vollem Gange. Wir können davon ausgehen, denke ich, dass die westlichen Geheimdienste gerade dabei sind, ihre Erkenntnisse untereinander auszutauschen und abzugleichen. Die USA haben dem NATO-Partner Polen direkte Hilfe angeboten bei der Aufklärung. Also da gibt es im Moment hinter den Kulissen sehr viele Absprachen und ich finde es durchaus bemerkenswert, wie vorsichtig, wie zurückhaltend die Reaktionen, die Stellungnahmen aus dem Westen sind, aus der NATO, auch aus Polen. Nichts überstürzen, abwarten, bis man weiß, was wirklich passiert ist. Das ist die allgemeine Haltung. Und mindestens genauso bemerkenswert ist, finde ich, wie sich im Gegensatz dazu die Stellungnahmen aus der Ukraine davon unterscheiden. Die klingen ganz anders, da ist die Tonlage deutlich schärfer. Präsident Zelensky hat Russland für den Raketeneinschlag in Polen direkt verantwortlich gemacht. Er spricht von einer Botschaft aus Moskau, die an den G20-Gipfel gerichtet war. Er spricht von einem Angriff auf die kollektive Sicherheit und von einer großen Eskalation. Also in Kiew ist die Einschätzung der Lage ganz offensichtlich eine völlig andere als hier in Brüssel.
Sagt Brüssel-Korrespondent Stefan Überbach zum Raketeneinschlag in Polen. Sie hören SWR 2 aktuell. Es ist 12.15 Uhr.
In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States.
Da war sie, die Ankündigung von Donald Trump, dass er für die Präsidentschaftswahlen 2024 kandidieren will. Diese Ankündigung kam vergangene Nacht mit großem Getöse bei einer Veranstaltung von ihm auf seinem Anwesen Mar-a-Lago. Und dass die USA ihn dringend wieder brauchen, machte Trump natürlich auch klar.
And together we will make America powerful again.
Zusammen werden wir Amerika wieder mächtig machen. Wir werden Amerika wieder stark machen. Wir werden Amerika wieder sicher machen. Und wir machen Amerika wieder großartig.
We will make America great again.
Eigentlich hatten ihm viele in seinem Umfeld davon abgeraten, zumindest zu diesem Zeitpunkt. Denn in den Midterms, den Zwischenwahlen, hatten die Republikaner und vor allem Kandidatinnen und Kandidaten, die Trump nahestehen, eher schlecht abgeschnitten. Aber Trump lässt sich eben nur ungern die Chance auf einen großen Auftritt nehmen. Deshalb also schon jetzt die Kandidaturbekanntgabe. Darüber habe ich mit Dr. Martin Thunert vom Heidelberg Center for American Studies an der Uni Heidelberg gesprochen. Herr Thunert, war das wieder so ein typischer Trump? Viele haben ihm zu diesem Zeitpunkt von einer Kandidatur abgeraten und er zieht trotzdem seine große One-Man-Show durch?
Ja, aber das war zu erwarten, denn es gibt, glaube ich, verschiedene Motive, die ihn dazu bewogen haben, die Kandidatur jetzt bekannt zu geben. Eines davon, ich glaube nicht, dass das Kalkül aufgeht, ist auch ein gewisser Selbstschutz. Ich glaube, es gibt in seinem engsten Umfeld das Kalkül, dass wenn er jetzt weiterhin Ermittlungen, vielleicht auch Anklagen ausgesetzt ist und seinen Teil seiner erwachsenen Kinder ebenso, dass das schützen könnte, wenn man jetzt nicht nur ein ehemaliger Präsident ist, sondern auch ein Kandidat für die zukünftige Präsidentschaft. Ich glaube nicht, dass ihn das schützt, aber ich glaube, das war ein Motiv. Und man muss auch sagen, Trump ist einfach verärgert. Er will jetzt zeigen, dass er wieder da ist. Und er hat auch Zeit, jetzt sozusagen lange Wahlkampfauftritte durchzuführen. Er scheint von seiner Physis und seiner Gesundheit her nicht sehr beeinträchtigt zu sein. Aber ich habe mir das zum Teil angeschaut, das, was die Amerikaner Magic nennen, also so ein gewisser Zauber, der von ihm vor 7 Jahren, als er kandidiert hat, ausging, das Underdog-Image, das ist, glaube ich, doch gestern nicht mehr rübergekommen. Das ist verflogen. Also man könnte ihn einfach als einen jetzt doch einen verärgerten, auch ein bisschen verbitterten älteren Herrn abtun. Das würde ich nicht tun. Man darf Trump nie unterschätzen. Aber Kandidatur heißt noch längst nicht, dass er der Kandidat seiner Partei werden wird.
Was heißt denn diese Kandidatur für die Republikanische Partei? Bisher wurde jeder, der sich gegen Trump gestellt hat, von der Partei abgestraft. Wird das jetzt vielleicht anders, vor allem nach den schlechten Midterms-Ergebnissen von den Trump-Kandidaten?
Genau, es haben sich, glaube ich, Dinge auch im Wählerlager der Republikaner geändert. Also es gibt nur noch ganz, ganz wenige, die früher mal Never-Trumper genannt wurden. Von denen haben auch viele die Partei verlassen oder sind jetzt wie etwa Liz Cheney, eine seiner Hauptgegnerinnen, die wurden nicht mehr aufgestellt und ist deswegen jetzt auch nicht mehr in einem Amt. Die kann man, glaube ich, mittlerweile ziemlich vernachlässigen. Aber es gibt ungefähr, ich würde sagen, die Hälfte der Anhängerschaft, die haben ihn zweimal gewählt und unterstützen auch seine Linie weiterhin, seine politische Linie, aber denken, er hat jetzt auch verdammt oft verloren oder unter seiner Führung hat die Partei verdammt oft verloren oder zumindest nicht überzeugend gewonnen. Und die, glaube ich, hätten lieber einen anderen Kandidat, eine andere Kandidatin, auch etwas jünger, von auch jemand, der schon gezeigt hat, dass er vielleicht auch einigermaßen professionell regieren kann. Aber da bleiben jetzt immer noch 30-40% in der Partei, die Trump-Fans sind und auf die baut er. Und das ist schon mal eine große Zahl, die ein anderer Gegenkandidat, andere Gegenkandidaten natürlich schlagen oder überzeugen muss. Und es gibt sicherlich auch Gründe bei Gegnern zu sagen, ich will mir das nicht antun, von ihm jetzt fast 2 Jahre lang oder 1,5 Jahre lang gepiesackt zu werden. Ich bin noch jünger, ich kann das auch später nochmal probieren, also 2028. Das wird sich jetzt rausstellen. Ich erwarte jetzt keine Welle an anderen Kandidaturen aus der eigenen Partei. Ich glaube, das wird noch eine Weile dauern, bis sich die Schwergewichte wie Ron DeSantis, der überzeugend wiedergewählte Gouverneur von Florida, äußern werden.
Sie haben Ron DeSantis jetzt schon angesprochen. Er gilt ja als der größte Konkurrent für Trump in der Republikanischen Partei. Noch hat DeSantis eben nicht gesagt, ob er kandidiert, aber Trump hat ihm schon mal mit diversen Enthüllungen gedroht, sollte er kandidieren. Wie sehr könnte dann dieser Konkurrenzkampf der Republikanischen Partei schaden?
DeSantis, glaube ich, muss jetzt auch erstmal zeigen, auch andere, die in politischen Ämtern sind, vor allem die in Ämtern sind wie Gouverneure oder auch im Kongress, dass sie einigermaßen effizient und gut regieren können und haben im Grunde jetzt nicht die Zeit für permanenten Wahlkampf. Deswegen glaube ich nicht, dass DeSantis sich schon bald erklären wird. Er ist auch noch relativ jung mit 44 Jahren. Er könnte natürlich auch, um sich das nicht anzutun, nochmal sagen, ich warte nochmal 4 Jahre und schenke jetzt diese Kandidatur her. Ich kann ihn da nicht lesen. Würde das im Moment nicht beurteilen wollen. Es gibt aber Leute wie den früheren Vizepräsidenten Mike Pence, der im Moment auch kein Amt hat und der mit Trump nicht mehr in Freundschaft verbunden ist. Da könnte ich mir eher vorstellen, dass er an seine Wähler, das sind vor allen Dingen die christlich-konservativen Wähler in den USA, das Signal sendet, ich werde auch da sein. Und ja, ich stehe hinter den aus seiner Sicht Erfolgen der Trump-Präsidentschaft. Trump hat gestern ja das Land, das von ihm regiert wurde, als ein blühendes Land, jedenfalls bis zur Pandemie dargestellt und jetzt die USA als im Grunde als scheiternde Nation. Das sieht vielleicht Pence so ähnlich. Also bei dem könnte ich mir am ehesten erklären, da er auch kein Amt hat und auch einen längeren Wahlkampf durchziehen könnte, Zeit hat, nicht regieren muss, dass er eine der Ersten ist, die sich vielleicht erklären.
Sagt Dr. Martin Thunert vom Heidelberg Center for American Studies an der Uni Heidelberg zur Präsidentschaftskandidatur von Donald Trump. Das, was ab heute in Baden-Württemberg gilt, sei ein Fehler und komme zur Unzeit, sagt Bundesgesundheitsminister Lauterbach von der SPD. Er meint damit das Ende der Isolationspflicht für Corona-Infizierte. Sie müssen ab heute in Baden-Württemberg nicht mehr für 5 Tage zu Hause bleiben. Der baden-württembergische Gesundheitsminister Lucha von den Grünen verteidigte die Entscheidung der Landesregierung heute Morgen in SWR 2.
Herr Lauterbach, das ist ein bisschen sein Dilemma, ich schätze ihn persönlich sehr, ist im Prinzip die ganze Zeit im Daueralarmismus. Wir orientieren uns an Fakten und das Hauptfakt ist, dass die Ausbreitungsdynamik nicht mehr beeinflussbar ist, weil 96-97% der Bevölkerung eine Immunreaktion haben. Das heißt, Maßnahmen wirken nicht mehr auf eine Ausbreitungsdynamik. Und wenn Maßnahmen nicht mehr wirken, dann müssen sie selbstverständlich reduziert werden und angepasst werden. Und das tun wir jetzt.
So Lucha. Ähnlich verfährt inzwischen auch Bayern. Andere Bundesländer wollen nachziehen. Manche sind noch ein bisschen zurückhaltend. Dazu gehört auch Rheinland-Pfalz. Und das ist ein bisschen schwierig, weil viele Rheinland-Pfälzer zum Arbeiten ins Nachbarbundesland Baden-Württemberg fahren und umgekehrt. Und im einen Land gilt heute noch die Isolationspflicht, im anderen nicht. Deshalb hatte man sich in Rheinland-Pfalz auch eine einheitliche Lösung gewünscht. Für meinen Kollegen Christian Haug aus der SWR 2 Aktuell-Redaktion ist dagegen klar, der Wegfall der Isolationspflicht ist eine gute Entscheidung. Ein Standpunkt.
Der Staat verbietet kranken Bürgern, ihre Wohnung zu verlassen. Vor 3 Jahren war so etwas für die meisten von uns noch unvorstellbar. Dann kam die Corona-Pandemie und mit ihr die Isolationspflicht für Infizierte. Die war lange Zeit richtig und angemessen. Genauso richtig und angemessen ist aber jetzt die Entscheidung der baden-württembergischen Landesregierung, sie zu kippen. Denn die Isolationspflicht ist nicht mehr verhältnismäßig, seit es Impfungen, Medikamente und schwächere Virusvarianten gibt. Ganz abgesehen davon, dass diese Pflicht sowieso kaum durchgesetzt werden kann, wenn sich immer weniger Menschen testen, geschweige denn ihr positives Testergebnis melden. Natürlich ist das kein Freibrief, rücksichtslos hustend und niesend aus dem Haus zu gehen und seine Mitmenschen anzustecken. Wer Symptome hat, sollte auch künftig zu Hause bleiben. Aber dass die baden-württembergische Landesregierung diese Entscheidung jetzt wieder in die Eigenverantwortung der Bürger legt, ist nur konsequent. Bei den meisten anderen Atemwegsinfektionen war das schon immer so. Es ist ein weiterer Schritt zurück zum Normalzustand vor der Pandemie, den übrigens auch viele Ärztevertreter für richtig halten. Viele im sogenannten Team Vorsicht tun sich noch schwer damit, aus dem Alarmmodus wieder eine Stufe zurückzuschalten. Baden-Württemberg macht gerade vor, wie das geht.
Ein Standpunkt von Christian Haug aus der SWR 2 Aktuell-Redaktion zum Wegfall der Isolationspflicht in Baden-Württemberg. In einer Orion-Kapsel sind drei Testdummies auf dem Weg in Richtung Mond, beziehungsweise in dessen Umlaufbahn. Am Morgen deutscher Zeit ist endlich die Trägerrakete Artemis nach vielen, vielen Verzögerungen gestartet. Ralf Borchert berichtet.
Der erste Teststart der Artemis-Mondmission war live auf der NASA-Website im Internet zu verfolgen.
And here we go. 7, 6, 5. Four-stage engine start. 3, 2, 1. Boosters in ignition. And liftoff of Artemis 1. We rise together.
Die Orion-Kapsel, diesmal noch unbemannt, soll bei diesem Testflug rund 3 Wochen lang in einer Umlaufbahn um den Mond unterwegs sein und am 11. Dezember zur Erde zurückkehren. Frühestens 2025 sollen nach jetziger Planung dann Astronauten in Richtung Mond fliegen und dort auch landen. Später ist auf Grundlage dieser Erfahrungen auch eine Mars-Mission geplant. NASA-Direktorin Charlie Blackwell-Thompson, als sie unter dem Applaus der Mitarbeitenden vom ersten Schritt der USA bei der Rückkehr zum Mond und Richtung Mars sprach.
The first step in returning our country to the moon and on to Mars.
Der heutige Start wird nachfolgende Generationen inspirieren, so Blackwell-Thompson weiter.
What you have done today will inspire generations to come.
Die Gesamtkosten des Artemis-Projekts betragen nach aktuellem Stand rund 30 Milliarden Dollar. Ralf Borchardt, Washington.
Und vom Mond kommen wir zurück nach Deutschland. Im internationalen Vergleich gilt Deutschland als Geldwäscheparadies. Deshalb hat Bundesinnenministerin Faeser Obergrenzen für Bargeld von 10.000 Euro vorgeschlagen, um die organisierte Kriminalität zu bekämpfen. Unterstützung kommt aus den Ländern. Baden-Württembergs Finanzminister Bayas sieht darin ein wichtiges Instrument im Kampf gegen Geldwäsche. Uwe Bettendorf aus der SWR-Wirtschaftsredaktion, weiß man denn, wie viel schmutziges Geld in Deutschland gewaschen wird?
Also es gibt natürlich keine gesicherten Zahlen, aber laut einer Schätzung der Universität Halle-Wittenberg werden in Deutschland mindestens 100 Milliarden Euro pro Jahr gewaschen. Das Geld stammt oft aus dem Drogenhandel, aus dem Prostitutionsgeschäft, aus Steuerhinterziehung. Und in der Regel gehen Kriminelle so vor, sie kaufen teure Luxusgüter oder Immobilien mit schmutzigem Bargeld und verkaufen diese Güter anschließend weiter. Dann ist das Geld sauber und für Behörden nicht mehr nachzuverfolgen. In der Vergangenheit haben Kriminelle von den perfekten Bedingungen bei uns geradezu geschwärmt. Die OECD hat sogar überlegt, Deutschland wegen der eklatanten Lücken in der Geldwäschebekämpfung auf eine schwarze Liste zu setzen. Sie hat das nur deshalb nicht getan, weil die Bundesregierung Besserung gelobt hat.
Und welche Vorteile hätte jetzt so eine Bargeldobergrenze?
Ja, so eine Obergrenze hätte den Vorteil, dass jede Summe, die darüber liegt, bei Geschäften überwiesen werden muss. Dann ist die Transaktion zumindest nachverfolgbar. Das Ermittlungsprinzip Follow the Money wäre zumindest theoretisch möglich, auch wenn Kriminelle natürlich immer wieder Mittel und Wege finden, ihre Geschäfte zu verschleiern.
Auch auf europäischer Ebene wird die fehlende Bargeldgrenze in Deutschland ja kritisch gesehen. Wie ist es denn in anderen Ländern geregelt?
Dort gibt es sehr klare Obergrenzen. In Spanien liegt die bei 2.500 Euro, in Frankreich und Italien bei 1.000 Euro. In Griechenland sind es sogar nur 500 Euro. Italien, als Land, in dem die Mafia ja eine nicht ganz unwesentliche Rolle spielt, hat darüber hinaus strenge Gesetze erlassen zur Vermögensabschöpfung und zur Beweislastumkehr. Ein Verdächtiger muss dort nachweisen, dass er eine Villa oder einen teuren Sportwagen auf legalem Weg erworben hat. Sonst werden die Güter beschlagnahmt. Man wird Geldwäsche nie ganz verhindern können, um das deutlich zu sagen. Aber letztlich geht es ja auch darum, den Kriminellen das Leben so schwer wie möglich zu machen.
Ausgerechnet Verbraucherschützer kritisieren aber jetzt diese Überlegungen, Obergrenzen für Bargeld einzuführen. Warum denn?
Na, Sie bemängeln das klassische Bargeldgeschäft, wie etwa der Kauf eines etwas teureren Gebrauchtwagens, dann nicht mehr möglich wären. Sie fürchten Eingriffe auf unser aller Leben. Vor allem aber befürchten Sie, dass mit der Einführung von Obergrenzen das Bargeld ganz zurückgedrängt werden soll und der Zahlungsverkehr irgendwann nur noch virtuell erfolgen soll. Und deshalb hält der Verbraucherzentrale Bundesverband sehr wenig von den Plänen der Bundesinnenministerin. Schauen wir zum Schluss noch kurz auf den deutschen Aktienmarkt. Nach der jüngsten Kursrallye nehmen Anleger heute mal Gewinne mit. Der DAX gibt um 0,8% auf 14.260 Punkte nach. An der Spitze Siemens Energy mit einem Plus von 7,1%. Der Konzern hat zwar rote Zahlen geschrieben, aber der Ausblick fällt positiv aus.
Vielen Dank, Uwe Bettendorf aus der SWR Wirtschaftsredaktion.